Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Alstertal. Mein Name ist Kaspar Welten. Heute möchte ich euch ein Interview mit drei ehemaligen Schülern des Gymnasiums Alstertals präsentieren. Klaus Lindhorst ist 1934 geboren und wurde 1944 in die erste Klasse an unserer Schule eingeschult. Er musste unsere Schule leider kurz vor seinem Abitur verlassen, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen. Er musste seinen Vater im Geschäft unterstützen. Das hielt ihn aber nicht davon ab, später eine große Karriere bei der Firma Ilies hinzulegen. Hans-Jürgen Leweck ist 1935 geboren. Er wuchs außerhalb von Hamburg auf, kam dann aber auch auf unsere Schule und machte hier auch sein Abitur. Er wurde Pilot bei der Lufthansa. Klaus Berlin schließlich wurde 1936 geboren. Er machte zusammen mit Herrn Leweck sein Abitur 1956. Er war dann später Richter am Finanzgericht in Hamburg. Am letzten Dienstag waren die drei rüstigen Herren zu Besuch und berichteten über ihre Schulzeit. Und es war extrem spannend und auch amüsant für Frau Remp, Frau Jansen und mich zu hören, was die drei Herren so erzählten. Beispielgefällig: Schon früher haben die Schüler den Lehrern Streiche gespielt, so wie zum Beispiel Herr Leweck.
Ich habe dann mal aus meinem Motorrad die Batterie ausgebaut und mit in die Klasse geschleppt und eine Klingelanlage, und die haben wir im Schrank versteckt. Und dann konnte ich die irgendwie auslösen, und das sollte heißen, jetzt ist Pause. Das war natürlich noch gar nicht Pause. Das war für das
so was
habe ich gemacht. Ja, unglaublich, nicht? Also so. Und er fiel da drauf rein.
Herr Lindhorst musste ein Jahr wiederholen. Aber warum? Das lag unter anderem an einem Mädchen.
Die war wirklich wahnsinnig nett. Und ich fand das auch so toll alles. Da bin ich nachts in der Nachbarschaft lebte, die aus meinem Schlafzimmer ausgestiegen, in der Schlafanzug rübergegangen, bei ihr draußen die Fassade hoch. Oben in ihr Schlafzimmer eingestiegen, und da haben wir da gesessen, gefroren. Dann bin ich wieder zurückgefahren, nichts passierte. Aber dieses Mädchen, das hat mir irgendwie den Kopf verdreht. Verbunden mit dem Tod meiner Mutter, relativ früh im Tod meiner Mutter, war meine Gefühlswelt so ein bisschen in Unordnung geraten. Und da sagte dann auch der berühmte Mathematiklehrer Riemer, der gesagt hat: Lindhorst, Typen wie dich will ich meiner neuen Klasse nicht haben. Und das war natürlich nicht sehr ermutigend. Und deswegen kam ich zu euch. Es war wunderbar.
Aber die Geschichte geht noch weiter.
Und Lilo hatte dann nachher Nachhilfe und Unterricht bei einem etwas älteren Schüler hier an der Ecke. Ich habe den Namen vergessen. Und dem hat sie auch den Kopf verdreht. Und da wurde sie sehr schnell schwanger.
Oh.
Das habe ich dann gehört und habe sie viel später mal in der U-Bahn wieder getroffen. Und dann, merkwürdigerweise, dann grüßt man sich ein bisschen verklemmt.
Es hätte auch ganz anders laufen können.
Ja. Wahrscheinlich wäre ich nie nach Japan gekommen.
Ja. Wahrscheinlich nicht.
Ja. Dann hätte auch der Vater vor meiner Tür gestanden wie sein, ne? Der Schwiegervater, und sagt: Heiraten.
Ja, es waren schon sehr besondere Zeiten damals, und der Direktor unserer Schule musste wegen der Zerstörungen im Krieg im Keller wohnen.
Können Sie sich vorstellen, dass einer Ihrer Vorgänger hier unter uns im Keller gewohnt hat? Der Harten, mit seiner Frau und seinem Sohn, den Vornamen habe ich vergessen, war in meiner Klasse, war ein sehr, sehr netter. Der hatte keine Bleibe.
Ja.
Der musste ja untergebracht werden. Und dann standen wir Pause und glotzten immer in das Schlafzimmer von Herrn Harten rein, ne? Weil da gelüftet wurde oder so.
Oh Gott, ja.
Das waren damals schräge Zeiten.
Ja. Und wie waren die Lehrer so? Wie streng? Oder Sie hatten ja jetzt sehr begeistert auch von einigen Lehrern erzählt.
Ja. Noch zu Zeiten von Herrn Professor Wetzel, da war keiner eigentlich sonderlich nett. Die hatten immer so gewisse Kommandoton an sich. Ich habe natürlich an die keine große Erinnerung, weil meine Schulkarriere bedingt durch Kriegsende und den Tod meiner Mutter eben und die Freundschaft mit Lieselotte etwas gestört waren. Aber danach, zum Beispiel der erste Klassenlehrer nach dem Kriege, Herr Kümmel, der Sportlehrer, der war sehr bemüht um mich. Der hat mein Vater war mal bestellt, hat gesagt, Mensch, der Junge, der ist doch so helle, nicht? Der muss doch ein bisschen was schaffen können. Aber unsere Klassenlehrer dann in unserer letzten Klasse, alle Klasse, also der Rumorowski, eine Perle. Ja. Ne?
Das kann man sagen.
Spitzenlehrer.
Ja.
So, und der wurde nur übertroffen von Rüsthau. Ne? Ja.
So ist es. Und also, den beiden verdanken wir, glaube ich, denke, das ist ungeheuer viel. Ne?
Ja, unglaublich. Und was hat zum Beispiel der Herr Rüsthau, was war so besonders bei Herrn Rüsthau?
Ein großer Mann. Schon. Trug immer einen dunklen Anzug, hatte bei Max Planck gehört. Und das fand mir natürlich toll. Ne? Und man hatte eine Verehrung. Und er bot an, den freiwilligen Kurs Darstellende Geometrie. Nicht, weil ich Interesse hatte, weil ich den Mann so gern mochte, bin ich da hingegangen. Ja. Das kann ich bis heute noch nicht begreifen. Aber der war so gut.
Als Vergleich nochmal dazu vortragen, also als ich hier in Klasse 5 anfing, da gab es Mathematik in meiner Klasse bei Dr. Stange. Und Dr. Stange war, ich glaube, ein Jahr vor der Pensionsgrenze. Und Stange waren noch große Klassen, also die Verhältnisse, die da waren, also nicht so optimal. Der sagte, wenn man Probleme hatte oder so mit seinem Mathematikunterricht und mal eine Frage hatte oder sowas, sagte, ich erkläre eine Sache einmal. Und wer das nicht versteht, der gehört nicht auf das Gymnasium. Und damals war das noch so, dass die erste Klasse, oder ich weiß nicht, ja, das war nur ein Jahr, aber ein Probejahr auf dem Gymnasium. Und wer da also dann mit einer 5 oder so irgendwas in einem der Hauptfächer da zu Ende ging, für den war dann also auch Schluss mit Gymnasiumsbesuch.
Im Gespräch kamen wir auch auf Erna Stahl und Hilde Ahlgrim zu sprechen. Beide waren Lehrerinnen an unserer Schule. Erna Stahl war als Lehrerin in Opposition zum Hitlerregime, weswegen sie gegen Ende des Krieges auch der Schule verwiesen und verfolgt wurde. Nach dem Krieg war sie die erste Schulleiterin unserer Schule. Später gründete sie zusammen mit Hilde Ahlgrim die Albert-Schweitzer Schule, aus der dann später das ASG wurde.
Erna Stahl und Frau Ahlgrim, nicht unsere Freundinnen, schwärmten von denen.
Darf ich mal kurz fragen, die waren ein Paar auch oder wie? Oder?
Natürlich.
Das war auch bekannt und das war kein
das
Problem.
Das war ja das Groteske bei den Nationalsozialisten. Lesbische Beziehungen wurden toleriert. Homosexuelle zwischen Männern aber nicht. Und die lebten auch, natürlich wurden sie verfolgt, aber nicht wegen ihrer lesbischen Beziehung, sondern weil sie regimekritisch war. Deswegen wurde Frau Stahl aufs Nebengleis gestellt, ne? Geschoben. Aber das war häufig bei den Nationalsozialisten, da kannte man das. Komisch, wie die gedacht haben, ist mir heute noch ein Rätsel.
Wie ist es denn eigentlich mit den Lehrern und Lehrerinnen? Hat man es also so dann über die Politik, über was da passiert ist in dieser Zeit, 45, Sie sind ja 44 eingeschult worden, wurde das thematisiert dann auch? Oder?
Danach überhaupt nicht. Jeder hat irgendwie schlechtes Wissen, genau wie zu Hause. Nicht? Mein Vater zwar muss ich ganz offen sagen, war ein Erz-Nazi und Antisemit. Und wir hatten Gott sei Dank eine Tante im Hause leben, die den Finger immer hob und sagte, was haben dir die Juden eigentlich getan? Und mein Vater nur immer dummes Zeug herredete. Aber sehr viele nach dem Krieg waren nicht sehr offen. Und das Schlimmste ist, das Jubiläumsbuch zum 25. Jubiläum, da ist kein Hinweis drin, aus welchem Grunde die Schüler und Lehrer entfernt wurden. Ich habe das nie begriffen, erst später. Und war so glücklich, dass ich bei dem Fest hier feststellte, dass sie eine Gedenktafel da aufgehängt haben. Das fand ich wirklich gut. Die Geschichtsunterricht hörte auf mit Ersten Weltkrieg.
Ja, ja, das stimmt. Ja?
Wenn ich in der Mensa bin, bin ich doch etwas erschüttert, wie viel Essen immer weggeschmissen wird. Herr Lindhorst erzählte, wie wichtig damals die Schulspeisung war.
In den Hungerjahren, 45, 46, das war ja richtig, das war die schlimmste Zeit, die war schlimmer als der Krieg für uns. Ja. Wir haben richtig gehungert oder gefroren. Mhm. Nicht im Schlafzimmer konnte man die Eisblumen an der Tapete glänzen gehen, weil wir keine Heizung hatten. Und diese Schulspeisung habe ich gut gefunden.
Ja.
Und da gab es, die hatten wir aber nicht, aber in anderen Teilen Hamburgs gab es die Schwedenspeisung.
Mhm.
Vor allen Dingen in Blankenese. Und da gibt es am Elbe-Wanderweg, Strandweg, sogar ein Denkmal.
Ach.
Ein Dankdenkmal für die Schweden, die sich einsetzten für einen Stadtteil und die versorgten mit Nahrung.
Das heißt, sie war sehr wichtig für sie sozusagen. Also dann hat wirklich gesagt, oh, jetzt gibt es was zu essen.
So ist es. Sie war warm und in großen Kesseln, die standen so schräg und dann kriegt er so einen Plack da rein. Aber man hatte einen warmen Löffel im Bauch. Ne?
Ja.
Und das war richtig gut.
Also hier, die Schulspeisung, die wurde organisiert von Kümmel. Und ich weiß nicht, sie kam aus irgendeiner Großküche oder was, das kam immer kübelweise oder sowas hier, wurde im Keller ausgegeben. Jedenfalls zu meiner Zeit.
Mhm.
Und die Verteilung, also die mit der Kelle oder sowas, das machten die Schüler.
Hatten sie ihr Besteck und alles dabei?
Wir
oder
mussten, gab's? Nein, immer dabei.
Wir mussten Kochgeschirr
machen. Hinten auf dem Rücken. Und Löffel, nur einen Löffel brauchte man. Sehr und gut. Wenn man hungrig war, konnte man sich, wenn alle abgefüttert, konnte man noch mal die Reste holen.
Kübelkratzen.
Und gar nichts.
Kübelkratzen.
So Kübelkratzen.
Das war alles vor meiner Zeit. Ich habe auf dem Land hier in Zollspieger gelebt, da war keine Sorge, da haben wir immer was gekriegt bei den Bauern.
Das kann man so sagen, also in der Stadt war die Versorgung viel schwieriger als auf dem
Land. Ich bin erst 48 oder so.
Aber ich würde sagen, diese Schulspeisung hat uns damals geholfen. Ne?
Ja.
Und noch eine Frage, Klassenfahrten oder irgendwie Ausflüge oder hat man da was gemacht um die Zeit? Oder?
Naja, also als ich da war schon, aber bei euch weiß ich das nicht.
Ich kann mich an die erste Klassenfahrt mit Herrn Kümmel erinnern, mit dem damaligen größten Chef der deutschen Seefahrt, der Jan Molsen.
Oh, ja.
Das hat ein Dampfer der Hardag von Hamburg nach Cuxhaven und in die Jugendherberge in Sticken bedürft.
Und, würden Sie die empfehlen?
Ich habe den Ort nie wieder gefunden. Und dann, weißt du noch, da gab es für diese Reise Sonderration mit Dosen, mit, wie heißt sie noch, Thunfischleber, Thunfisch in Öl. Und das schmeckte so gut. Mhm. Und dann ging Kümmel rum und dann nahmen wir das mit Öl in einem Schluck. Das schmeckte wunderbar. Nicht? Es gab enorm viel Energie, aber so eine Wattwanderung nach Neuwerk, Mann, das war furchtbar schwierig. Ne? Das mochte man nicht so gern. Also das war die erste Klassenfahrt, ich würde mal sagen, musste gewesen sein, 45 Krieg zu Ende, also 46 oder 47, ja.
Am Ende habe ich die drei gefragt, was sie den jetzigen SchülerInnen eigentlich mit auf den Weg geben wollen.
Um Gottes Willen keine Angst vor der Zukunft haben. Das ist Unsinn. Die bewältigen wir schon. Und vor allen Dingen, wenn ich das so sehe, das funktioniert. Im Moment mag es schwierig aussehen, aber hab Zuversicht.
Genießt diese Schulzeit, so schön wird es im Leben nie wieder. So unbeschwert, wie man damals war und alles so. Natürlich hat man mal Schiss vor irgendwelchen Arbeiten, und aber an sich war es herrlich, nicht? Und wenn ich gerade auch so an Mukrowski denke, also das war so ein toller Lehrer, nicht? Das war wenn er da seine, er war verwundet im Ersten Weltkrieg, hatte ein Bein, da war ein Bein stark, ging immer mit dem Stock und so, war entsprechend dick auch. Aber dann hat er also immer irgendwelche Schlachten hat er dann an die Wandtafel gemalt, wo die Deutschen also dann auch gewonnen hatten, nicht? Und sowas.
Und hat mir die einzige Eins im deutschen Aufsatz gegeben, ja, in meiner Schulkarriere. Das hätte ich nie vergessen.
Und war die Eins verdient oder nicht?
Ja, selbstverständlich. Archilos, Orestie, wir sollten eine Kritik schreiben.
Ach ja.
Und das konnte ich ganz gut. Ich konnte immer ein bisschen mehr meckern.
Er war also ein liebenswerter Mensch und er war, ja, er strömte im Grunde auch Qualifikation aus, ja, oder sowas, ja, und ein enormes Wissen. Und. Aber er hatte auch Schwächen. Also ich meine, das ist halt so. Wir hatten in der Klasse noch einen, der enorm gut war. Ja. Das war Neubauer.
Neubauer, ja.
Oh,
ja.
Neubauer war der Mann, der die Abiturientenrede halten sollte. Neubauer war also beim Brugowski sehr angesehen. Und Neubauer schrieb also, er war auch ein enorm kluger Mann und belesener Mann und so. Und er schrieb eigentlich immer nur einzeln in den Aufsätzen. Ja. Und er gab auch ein bisschen von seinem Wissen weiter, er gab auch Nachhilfeunterricht. Und er hatte also einen Nachhilfeschüler, der auch bei Brugowski Deutsch hatte. Und der kriegte bei Brugowski unerklärlicherweise, wo wieder so referiert wurde, ich kann das natürlich nicht direkt beurteilen, der da kein Bein auf die Erde. Und das führte dazu, dass Neubauer einen Aufsatz für den schrieb, einen Hausaufsatz. Ich weiß nicht mehr warum, jedenfalls er schrieb den Aufsatz und den gab der andere dann ab. Also am Schriftbild war das nicht festzustellen, dass das von jemand anders war. Und der kriegte dafür seine 4-, wie er sie immer kriegte. Und das war die einzige Abweichung von der 1, die Neubauer einstecken musste.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Lindhorst, Herrn Leweck und Herrn Berlin für das spannende Gespräch. Ein besonderer Dank gilt Herrn Lindhorst. Er hat den Druck unserer Giga-Festschrift, die so toll geworden ist, finanziert. Vielen Dank dafür. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz ausdrücklich bei Frau Jansen bedanken. Sie schafft es immer wieder, ganz tolle Ausgaben des Gigas herzustellen. Und außerdem war sie natürlich auch für das 100-Jahr-Heft zuständig. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören.